Der Sanitas Health Forecast zur Gesundheit der Zukunft. Frank Baumann im Gespräch mit Blanka Imboden.
Hypnose, Akupunktur, Tiefenwärmetherapie. Ich habe so schlaue Bücher gelesen, das wäre ja ganz toll für mich. Schreiben Sie sich schlank, was ja sehr witzig ist. Oder ich habe so irgendwelche exotische Tropfen vom Arzt bekommen, die nachher verboten worden sind. Die hätten echt im Fall geholfen, aber dort war irgendetwas Verbotenes drin.
Blanka Imboden ist Schriftstellerin. Aber das war sie nicht immer. Im Alter von 18 Jahren nahm sie unter dem Künstlernamen Bi Bach das Album Face the Music auf und war dann Mitglied verschiedener Profi-Tanzbands. Danach arbeitete sie als Redaktionssekretärin, Journalistin und Luftseilbändlerin. Heute lebt sie vom und fürs Schreiben. Meistens Romane, immer wieder mal Kolumnen für die Südostschweiz am Wochenende und für die Zeitschrift Glückspost porträtiert sie alle zwei Wochen ganz normale Menschen. Blanka Imboden gilt als die erfolgreichste Schriftstellerin der Schweiz. Bis heute schrieb sie 15 Bestseller. Blanka Imboden, eines von deinen ersten Büchern hat «Die Pralinenprinzessin» geheißen, ein Buch, bei dem es ums Abnehmen geht. Das Thema Abnehmen, das ist eines, das dich begleitet und auch ab und zu in deinen Büchern vorkommt.
Ja, es hat mir ja eigentlich Glück gebracht, weil von dem Zeitpunkt an, wo ich das thematisiert habe in meinen Büchern, das hat eigentlich mein Bucherfolg angefangen.
Das ist ziemlich clever. Ist das eine Art eine Strategie gewesen?
Es war vielleicht mehr ein Verzweiflungstag, wenn ich manchmal so irgendwie mit jungen Schriftstellern zu in der Schule zum Beispiel, wenn sie mich einladen, sage ich immer, schreibe über das, wo er am meisten davon versteht. Und ich war ja dort schon dann so eine Expertin im Zu- und Abnehmen.
Und wann hat denn das Thema angefangen, dich zu begleiten?
Also, es hat vor allem zuerst lange nicht angefangen, weil zum Beispiel, bevor ich in die erste Klasse kam, sind sie ja mit mir zum Hausarzt gegangen, weil ich so blass und mager und klein war. Und der Arzt hat gesagt, ich sei ein gesundes Nienenäuteli. Und ich deckte schon irgendwann den Knopf auf. Und den Knopf auf habe ich eigentlich dann gemacht, ja, so mit 20 oder so. Und dann ist eigentlich das Gewicht immer so draufgegangen. Auf und ab, aber insgesamt drauf.
Also dann ist das während deiner Karriere als Sängerin auch kein Thema gewesen?
Ja, aber dann war ich so 18 oder so. Dann war ich ja wirklich mega schlank gewesen. Dann haben wir ja Hosen noch manchmal müssen bei den Jugendlichen, also weißt, so 32 kaufen. Aber eigentlich das Schlimme ist ja rückblickend, dass ich ja nie mich schlank und super gefühlt habe. Und dann auch in dieser Zeit ja so viel Komplex gehabt. Weißt, es rührt mich eigentlich, dass ich das nicht mega genossen habe, meine Figur. Mhm. Aber ich hatte immer das Gefühl, da hat es so Speckbülsterli und so. Ganz blöd.
Und später?
Meine Mutter hat das Zeitchen immer mich unterstützt, so beim Abnehmen, oder? Obwohl sie auch immer eine war, wo es mir immer gesagt hat, du bist sick, was auch nicht sehr hilfreich ist. Aber gut, sie hat ein Zeitchen lang für jedes abgenommene Kilo mir Geld gegeben. Nicht so viel, vielleicht ein 5 Liber oder so, oder? Und irgendwann hat sie doch auch verstinken. Sie hat gesagt, ich zahle, glaube ich, immer für die gleichen Kilo. Ja, weil ich habe abgenommen und wieder zugenommen. Und dann, wenn ich es wieder abgenommen habe, bin ich wieder gekommen und habe gesagt, du hast wieder ein Kilo abgenommen. Sie hat gesagt, sie sind einfach nicht mehr bereit, immer für die gleichen Kilo zu zahlen. Ja, das ist nur so ein Nebengeräusch von meinem Leben.
Wo du dann aber älter warst und wirklich mit dem Gewicht hast richtig müssen kämpfen, hast du ja einiges unternommen. Was denn alles?
Ja, ich habe im Vorfeld zu dem Gespräch versucht, das zusammenzutragen, aber mir ist ja gar nicht mehr so viel in Sinn gekommen. Aber so rückwirkend denke, bin ich immer irgendwie nonstop auf irgendeiner dämlichen Diät gewesen oder irgendetwas am Probieren von Hypnose, Akupunktur, Tiefenwärmetherapie. Ich habe so schlaue Bücher gelesen, das wäre ja ganz toll für mich. Schreiben Sie sich schlank, was ja sehr witzig ist. Klar, wenn du Appetit hast, solltest du hinsitzen und schreiben, warum will ich jetzt etwas essen? Ja, klar. Ja. Oder ich habe so irgendwelche exotische Tropfen vom Arzt bekommen, die nachher verboten worden sind. Die hätten echt im Fall geholfen, aber dort war irgendetwas Verbotenes drin. Also ich habe zweimal sehr gut abgenommen und es nur mal geschafft, wirklich mich eigentlich dann schlank zu fühlen. Und das war einmal mit den Weight Watchers und einmal einfach voll mit Modifast, einfach voll Mahlzeiten, 3 Monate lang praktisch 90% ersetzt mit so einem grusigen Drink.
Und das hat natürlich eine Wirkung gezeigt, nehme ich an.
Das Schöne an dem, also jetzt an dem Modifast oder was auch immer was für Drink, das man benutzt, man hat halt ziemlich schnell einen ersten Erfolg und das wiederum motiviert einem halt dann, ein bisschen zum Weitermachen. Aber du lernst ja in dieser Zeit nichts, weil du lernst ja nicht anständig essen, sondern du wartest einfach auf den Tag, wo du wieder essen kannst. Weißt du, da kommt mir immer eine Geschichte in. Ich habe mal, als ich noch bei den Weight Watchers war, so, einfach so eine Ferienbekanntschaft am Telefon gehabt. Ich weiss, ich war noch viel jünger und sie war schon so alt wie ich. Und dann hat sie gesagt, ja, ich bin gerade am Kuchen backen und so. Und ich habe gesagt, ja, du, aber du bist doch jetzt bei den Weight Watchers. Ich habe gesagt, du nimmst so ab. Ja, ja, sie tagt die alle eingefrieren für den Tag, wo sie dann wieder essen können. Und ich habe gedacht, das ist halt schon das Klassische von diesen brutalen Diäten, dass die meisten sich dann auf den Tag halt freuen, wo sie wieder essen dürfen. Ja.
Aber Weight Watchers ist doch eigentlich ein, wie sagen wir denn, quasi ein Lebenskonzept.
Also ich finde es nach wie vor, obwohl ich nicht mehr dabei bin, sicher das Beste, was ich je gemacht habe. Weil du ja eigentlich normal isst, aber halt einfach weniger isst.
Ja, aber da drängt sich auch die Frage auf, warum bist du nicht mehr dabei?
Es ist halt, ja, ist eine gute Frage. Es war halt auch ermüdend gewesen, immer bei diesen Treffen und so. Und wenn irgendwann, ich kann dir nicht sagen, warum ich eigentlich dort dann nicht mehr dabei war, weil ich bin wirklich dort sehr, sehr glücklich gewesen. Aber es ist einfach auch so eine Geldmaschine. Und die Gruppe hat sich irgendwie verändert und ist an ein anderes Ort hin. Ich bin ja dort schon von Schweiz bis auf Luzern in die Gruppe gegangen.
Aber glaubst du nicht, dass man es auch könnte alleine durchziehen? Dass man, ja, einfach, wenn man sich an die Anregungen von Weight Watchers hält, dass man es dann auch alleine schaffen kann?
Ich glaube, es gibt einfach keinen mehr. Man kann oder man kann nicht. Also ich meine, eigentlich logischerweise kann ja jeder abnehmen, ganz allein für sich, weil man weiß ja, um was es geht. Einfach weniger essen oder weniger mehr Kalorien verbrennen, als man zu sich nimmt, oder? Und wie man es dann anstellt. Ja, also ich meine, es ist ja eigentlich eine einfache Rechnung. Aber das braucht halt einfach eine wirkliche Disziplin. Eine Disziplin, die sicher nicht jeder hat.
Ja, und es wäre sicher auch gut, wenn man das Zweite machen könnte. Also, ja, wenn beide sich wieder um das Thema kümmern.
Das wäre sicher schön.
Ich meine, dein jetziger Partner ist eher schlank. Was sagt denn er zum Thema bewusster Essen?
Mein jetziger Partner hat ein Büchli und sagt immer, oh, ich muss jetzt abnehmen und so. Aber hat in seinem ganzen Leben sich noch nie mit dieser Thematik wirklich befasst. Auch nie müssen, ist ja schön, oder? Und mein früherer Lebenspartner, der war wirklich ziemlich ein sturer Typ gewesen und das hat ihm wirklich auch geholfen in dieser Thematik, weil er ist einfach regelmässig auf die Waage und wenn es mal nur ein Kilo darauf gegangen ist, dann hat er halt reduziert, bis das wieder so war. Zack.
Ja, es braucht eben Disziplin und
genau.
Einfach einmal sagen, den Dessert lassen wir jetzt aus und Dessert ist ja gerade das grösste Problem für dich?
Nein, mein Problem ist, dass eigentlich alles, was ich wirklich gern esse, nichts mit gesund zu tun hat. Dass ich glaube, ich könnte fast lebenslänglich auf Gemüse verzichten. Und
genau.
Frucht auch mehr so nice to have.
Dekoration, ja.
Und das tut natürlich schon das Ganze erschweren, weil klar, das wäre natürlich, ich meine, ich bin überzeugt, dass wenn ich jetzt nur so auf Fleisch und Gemüse würde umstellen, ja, natürlich. Also ich meine, da nimmt wahrscheinlich jeder ab. Also ich bin ja jetzt nicht so eine Ausnahmeerscheinung.
Also, jetzt hast du aber zum finalen Instrument gegriffen, nämlich zu einer von diesen Abnehmspritzen.
Ja, ich bin über eine Freundin von mir schon recht früh eigentlich in einer Privatklinik habe ich das so gesehen, da verschrieben bekommen. Und ja, dann habe ich tatsächlich am Anfang, sie versprechen ja im Grunde genommen auch nicht mehr. Also bei dieser Spritze versprechen sie ja maximal 10 Kilo oder so. Im Schnitt einfach 10% von deinem Körpergewicht, oder? Und das habe ich dann schon abgenommen, aber nachher ist es einfach stehen geblieben und einfach auch zu welchem Preis. Sie haben immer wollen, dass ich weitermache, aber ich habe sie einfach nicht vertreibt. Und ich finde es ein bisschen schlimm, dass über das so wenig geredet wird, weil ich fast niemanden kenne, wo einfach, die kenne ich nur aus den Medien, die vielen Beispiele, die da so grossartig abgenommen haben, aber ohne Probleme. Mir war es einfach mega schlecht gewesen die ganze Zeit und logisch, wenn es dir schlecht ist, es ist natürlich weniger. Aber ich habe auch wirklich Nächte, wo ich durchwacht habe, wo ich aufgestanden bin, mitten in der Nacht auf Fernsehen schauen, weil ich einfach das Gefühl hatte, ich muss sie überbrechen. Und das ist, ja, dann fragst du irgendwann, bist du bereit, den Preis zu zahlen?
Aber kennst du denn Leute, bei denen es super funktioniert hat? Persönlich?
Nein, persönlich niemand. Nein. Persönlich kenne ich nur Leute, die abgebrochen
haben. Nein, der Claudio Zuccolini zum Beispiel, der zieht es ja durch.
Ja, er hat Ozempic, das ist eine ganz andere Spritze. Kann ich wirklich nicht sagen, ob das vielleicht auch ein anderes Konzept ist, keine Ahnung. Es ist ein anderer Wirkstoff, der vielleicht mir auch wieder gut tut.
Ja, aber im Prinzip sind die ja eigentlich alle gleich, oder? Sie steigern das Sättigungsgefühl und durch das werden die zugeführten Kalorien reduziert und Patientinnen und Patienten haben schlichtweg weniger Hunger und Appetit. Und dass das so ist, dafür sorgt der Wirkstoff Semaglutid. Semaglutid steigert das Sättigungsgefühl, weil es im Gehirn bestimmte neuronale Regelkreise aktiviert, die für die Hungerregulation zuständig sind. Das ist, glaube ich, bei allen mehr oder weniger. Ich meine, ich bin jetzt kein Chemiker, aber ich meine, das sagt bei allen mehr oder weniger gleich.
Also ich hätte jetzt behauptet, dass so gesehen das Erste war. Also es war ja das Erste, das die Krankenkassen überhaupt akzeptiert haben, weil das andere ist ja alles nur, das zahlst du selber, oder? So gesehen da übernimmt Krankenkassen, wenn du halt also bei mir hat es dann schon geheissen, Prädiabetes, oder? Und einen hohen BMI und von dem Zeitpunkt an, ja, kann das Krankenkassen zahlen. Natürlich nicht, wenn du nur 5 Kilo Übergewicht hast und die willst loswerden.
Du, und wie oft musst du denn da spritzen?
Ich spritze jeden Morgen. Uns haben sie es erklärt, dass eigentlich wie so, als würde die Nahrungsmittel länger im Magen bleiben. Aber wenn ich das google, heisst es ja eigentlich gleich, dass irgendwie auch im Hirn etwas den Appetit regulieren sollte.
Also Benutzer von diesen Spritzen, die leiden häufig unter Übelkeit, Völlegefühl, Durchfall oder Verstopfungen. Es gibt auch Berichte von gefährlichen Entzündungen von der Bauchspeicheldrüse oder Erkrankungen von der Schilddrüse. Aber eine von den Nebenwirkungen sei auch, dass die Hirnleistung zunehmen könnte.
Sag mir das nicht. Jetzt habe ich gerade aufgehört. Aber ich wollte natürlich eine Hirnleistung. Sofort fange ich wieder an. Doppelte Ration. Stell dir mal vor, was für Bücher da entstehen, wenn das da doppelt
reinlässt. Du, wie kommen die Spritzen eigentlich über?
Ja, aber ich war jetzt bei einem Stoffwechselzentrum, also bei einer Klinik, wo dich dann untersucht und dann den Antrag stellt und dann gibt es ein Rezept.
Du, was passiert denn jetzt eigentlich, wenn man die Spritzen absetzt, also so wie du das jetzt gemacht hast? Kann man sich das denn überhaupt leisten oder geht man dann wieder zurück auf Feld 1?
Also wenn du ein paar Mal so richtig Erfolg hast beim Abnehmen, oder? Und dann erlebt hast, wie du nachher einfach wieder drauf gehst. Das ist schon sehr demotivierend. Schon während dem Abnehmen denkst du, ja, das ist ja nur die eine Hälfte der Übung. Nachher musst du sie auch noch wieder behalten können. Und da sagen sie ja auch, eigentlich müsstest du fast lebenslänglich spritzen, weil sonst passiert genau das Gleiche. Außer du hast dann eben wirklich jetzt gelernt in dieser Zeit, weil du ja dann nicht mehr so Hunger hast und dann isst du nur noch Spinat und so und nachher liebst du das plötzlich.
Ja, genau du. Nehmen wir gerade die Richtung. Also Jojo-Effekt, der ist praktisch vorprogrammiert.
Ja, wie bei allem.
Und der Körper hat natürlich Angst, oh, jetzt komme ich nicht mehr zu essen über.
Ja.
Jetzt gebe ich dann den Löffel ab und dann leite wieder Reserven an. Prima.
Nein, also ich habe es im Moment wirklich abgebrochen und ich habe wirklich einfach ich habe das Gefühl, irgendwie muss man doch auch auf den Körper hören und mein Körper schreit, hör auf mit dem Seich. Und natürlich ist Übergewicht habe, sicher etwas sehr Ungesundes, oder? Ich habe schon mal hören und sie haben mich überredet zum Weitermachen und haben damals gesagt, ja, aber die 5, 6, 7 Kilo, die sie abgenommen haben, das hat jetzt schon ihr Herzinfarktrisiko und das Diabetesrisiko und alles um so und so viel Prozent verkleinert. Und, ja.
Aber dann mach doch einfach eine Ernährungsumstellung. Du dich einfach gescheiter ernähren.
Ich habe das einfach schon tausendmal probiert und ich schaffe es halt einfach sehr schlecht. Also das wäre wirklich, das müssen wir irgendwie zu zweit, glaube ich, machen. Ehrlich. Es fällt mir einfach sehr schwer.
Du, reden wir noch über dein aktuelles Buch, über deinen aktuellen Bestseller. Über was schreibst du da drin?
Also definitiv nicht über das Abnehmen. Ich habe schon so viel, ich habe wirklich schon Bücher geschrieben über das Abnehmen, aber irgendwann...
Nein, ja, da geht es ja über das Abgeben.
Abgeben.
Ja, der Löffel abgeben.
Ja, es ist eine Krankenschwester, die steht schon zu
Oh nein, Krankenschwester darfst du nicht mehr Dach sagen. Hallo.
Ja, das stimmt. Eine Pflegefachfrau, die steht zu äußerst am Dach vom Spital und will sich das Leben nehmen. Sie will runterspringen, weil sie so genug hat von auch ihrem Beruf, weil ich meine, es ist ja heute nicht mehr lustig, der Beruf. Und das Privatleben ist auch gerade in der Krise. Aber dann hört sie hinter sich der Reto Rösti husten. Und das ist ein 80-jähriger Lungenkrebspatient, der gerade einen Filigerstumpen raucht. Und das findet sie doch ziemlich schlimm. Und sie geht noch einmal zurück von dieser Kante und schimpft dann mit ihrem Patienten und die kommen mit ihnen ein kleines Gespräch. Und unter anderem sagt er eben, wenn du dich ja eh umbringen willst, könntest du ja vielleicht noch einen Monat warten und mir helfen, meine Löffelliste abzuarbeiten, wo ja würde heissen, in erster Linie auf einmal auf St. Moritz raufgehen und dort oben sterben, wenn man schon muss.
Jetzt hast du ja, während du an dem Buch gearbeitet hast, ja, man darf sagen, eine ganz schwere Krankheit bekommen.
Ja, genau.
Also, fast tödliche Krankheit für eine Autorin. Du hast nämlich eine Schreibblockade gehabt. Wie erkrankt man an einer Schreibblockade?
Ja, aber vielleicht habe ich zu wenig gespritzt für meine Hirnleistung.
Genau.
Oder zu wenig Gemüse gegessen, ja. Ja. Ja, es ist einfach das erste Mal, dass ich extrem Mühe hatte. Und ich habe einfach immer schon eine Vorstellung gehabt, was könnte überhaupt eine Schreibblockade sein, obwohl ich immer denke, mit dem machen sich ja alle nur wichtig, so, die möchten gerne Autoren haben eine Schreibblockade. Aber ich habe immer gedacht, da fällt dem nichts ein, oder? Man hat keine Idee. Und das wäre ja gar nicht so schlimm, weil dann kannst du dich ja mit anderen zusammentun und ein bisschen brainstormen und so. Aber ich habe es besonders schlimm gefunden, dass ich die Ideen eigentlich hatte und dass ich gewusst habe, wie das Buch weitergehen soll und dass ich einfach nicht in die Tasten reingebrungen habe. Das ist ein sehr blöder Zustand. Weil man kann sich schon zwingen zum Schreiben, dann schreibst du, aber findest alles irgendwie noch
Scheibe.
Scheiße.
Du, wie hast denn du die Schreibblockade überhaupt überwunden? Mit Medikament?
Nein, ja, irgendwann gehen die schlimmen Zustände vorbei, wenn man lang genug wartet.
Ja, nein, aber du hast ja auch wirklich Hilfe von außen gesucht. Das war ernst bei
dir. Ja, gesucht habe ich auf jeden Fall. Ich meine, also ich habe zum Beispiel bei der Federica De Cesco mich mal ein bisschen ausbrüllt. Ich muss sagen, sie hat vorher mein Rigi-Buch gelesen und wir haben uns mal getroffen zum Kaffee und es war wirklich lustig. Anschließend hat sie zu mir gesagt, wieso hast du die Hund nicht mitgebracht? Und ich habe gesagt, ja, du, ich hatte doch keinen Hund, ich hatte noch nie einen Hund gehabt. Ja, weißt du, Ajax da, der aus deinem Rigi-Buch. Und den habe ich ja wirklich einfach erfunden gehabt. Und sie hat dann gesagt, später in einem anderen Buch, das sie geschrieben hat, hat sie geschrieben, wenn man etwas so gut erzählen kann, dass der Leser als Wahrheit akzeptieren, das sei die grosse Erzählkunst. Und das habe ich Blanka Imboden zum Beispiel mit dem Hund bewiesen. Und so ist es dann eben gekommen. Ich sage, ja, ich weiß nicht, was machen. Und so. Und sie sagt, du hast einfach wieder einen Hund einbauen in deine Geschichte, dann kommt alles gut raus. Aber gell, ich konnte nicht mehr so schnell können, jetzt einfach nur einen Hund in die Löffelliste reinwürgen, hat jetzt gar nicht gepasst. Im nächsten Buch, im nächsten kommen lauter Hunde vor, am besten geht das Rudel irgendwie.
Du, es ist übrigens interessant, dass du den Namen Ajax von dem Hund noch weisst. Weil eigentlich ist es ja überhaupt nicht deine Kernkompetenz, zu wissen, wer in deinen Büchern je welche Rolle gespielt hat.
Ja, aber es ist wirklich lustig. Also, aber wie dir heisst, das weiss ich eigentlich noch gut. Menschen ist ein bisschen schwieriger. Also ich habe zum Beispiel mal mit einer anderen Autorin über meine Bücher geredet. Sie war sehr ernst und hat das alles gelesen und wollte mit mir so tiefergehende Diskussionen über meine Personen führen. Und sie hat gesagt, ja, weißt du, Toni, der ist mir irgendwie ein bisschen flach vorgekommen, aber die Meierisli, die ist dann schon sehr. Und ich habe mir gedacht, von wem redet sie? Weil ich, wenn sie jetzt gesagt hat, der Bergführer oder die Serviettochter oder so, das, aber Namen habe ich mir einfach noch nie können merken. Es hat nichts mit meinem Alter zu tun, es war schon mit 20 so gewesen. Ja, also das schlimmste Beispiel ist eigentlich, wenn hat mit meiner Löffelliste zu tun, weil als ich auf St. Moritz rauf bin, zu meiner Buchtaufe, dann habe ich an einer Frau da oben geschrieben, oh, ich sei schon nervös, und dann schreibt sie zurück, ja, musst doch nicht nervös sein, Karin Kaufmann, die war auch nervös, aber wo sie dort oben war, dann ist ja alles gut geworden. Und ich dachte, was schreibt die mir jetzt da irgend von einer anderen Autorin oder was? Und ich bin googeln und habe eingegeben, Karin Kaufmann, Autorin St. Moritz. Und da ist ein Link zu meinem Buch «Die Löffelliste», weil meine Hauptfigur heisst Karin Kaufmann. Aber das vergesse ich jetzt aber auch wirklich nie mehr.
Du, mir fällt auf, deine Bücher spielen immer wieder an sehr exklusiven Ort, also Zermatt, Arosa, St. Moritz, du bewegst dich dann dort in der Welt von den superschönen und superreichen. Ist es dein Konzept zum Ferien machen?
Ja, ich meine, es macht ja echt keine Freude, an einem Wüstenort zu recherchieren. Also ich will jetzt keinen Namen nennen, aber ich meine, man will ja nicht überall schreiben. Es ist schon schön, wenn man an so einem Hotel wohnen kann, wo man sich normalerweise niemals könnte leisten könnte, wie jetzt im Bad Rupalas Hotel, wo ich 14 Tage wohnen durfte. Das war schon speziell.
Ja, wie lebt es sich denn dort?
Ja, wie die Made im Speck sozusagen. Es ist natürlich schon verrückt, wenn beim Zmorgen schon jemand Harfe spielt. Also ich meine nicht, dass ich jemals gedacht habe, beim Zmorgen, oh, wäre es schön, wenn da jemand Harfe spielen würde. Aber wenn es dann passiert, ist es schon mega, mega abgehoben. Also da fühlst du dich schon wie in einer anderen Welt. Oder ich bin einst ein kleines Gläschen Bierchenmüsli holen am Buffet und wollte es zu meinem Platz tragen. Und dann kommt so ein livrierter Kellner und stellt das auf sein Silbertablett und läuft so hinter mir her zu meinem Platz. Und ich habe mir gedacht, das ist schon schräg, so ein Birchenmüsli-Umzug. Aber auch irgendwie herzig halt.
Du, ich habe gesagt, du also lebst dort bei den Superreichen, bei den Stars und vielleicht auch Sternchen. Sag, hast du auch Kontakt knüpfen mit Leute aus diesen Szenen?
Ja, also sie haben jetzt nicht gerade wirklich jetzt auf mich gewartet, würde ich mal sagen. Und so. Aber man hat natürlich seine Beobachtungen gemacht, das ist ja auch wirklich spannend. Und der eine oder andere hat mich vielleicht gekannt oder gemeint, man kennt ihn. Oder kann mich erinnern, so, ich bin ja auch an jedes Konzert gegangen vom Jazzfestival. Das ist ja wirklich ganz speziell dort oben. Und an der Premiere hat man gesagt, man fahre mich dort rauf, weil ich auch gar nicht wusste, wo der Dracula-Club ist. Und dann bin ich vor der Tür gestanden und habe auf mein Fahrzeug gewartet. Und dann kommt hinten der Roger Schawinski raus mit irgendeiner Frau. Und ich habe gehört, wie sie mit...
Es war wahrscheinlich seine Geriatrie-Krankenschwester.
Pflegefachfrau, wenn schon.
Oh ja, genau.
Jedenfalls, sie haben miteinander geredet und haben überlegt, ob sie auch laufen oder ob es echt zu weit ist oder zu kalt oder zu dunkel. Und ich habe mich umgedreht und habe gesagt, ich komme jetzt gerade das Fahrzeug über, ob sie vielleicht mitfahren wollen. Und dann haben sie dann beschlossen, ja. Und dann haben das die Leute schon gehört. Das Personal hat ja seine Augen und Ohren überall. Es ist überhaupt wirklich grossartig, muss man auch mal sagen. Und die haben mich wirklich eigentlich auch auf Hände gedreht, obwohl so schwer bin und obwohl sie wissen, gewusst haben, dass ich ja nicht die bin, die wirklich Geld hat, sondern sich eher da so reingewanzelt hat. Ja, auf jeden Fall haben sie das gehört und haben dann so einen Hotelbus vorgefahren und der Herr Schawinski ist eingestiegen mit seiner Frau und ich wollte auch einsteigen. Und sie haben gesagt, nein, Frau Imbuden, für Sie haben wir doch den Rolls-Royce bestellt. Das ist lustig. Das
sehr elegant. Genau so etwas. Du hast gesagt, wie die Made im Speck, aber eigentlich ist es ja richtigerweise gewesen, wie der Speck unter den Maden.
Das ist gemein, das müssen wir rausschneiden. Das ist so gemein. Da kommst du Leserbriefe rüber oder so.
Du, mich würde noch wundern, wie geht denn eigentlich die Hotellerie mit diesen Superstars oder Superreichen um? Sind sie da eher anbieternd oder reserviert? Wie hast du das beobachtet?
Also ich glaube, sie hat mich auch so nett behandelt, weil ich auch nett war zu ihnen und sie sich das eventuell gar nicht gewöhnt sind. Weil ich glaube, es gibt schon sehr viele von diesen Superreichen, die benennen sich wirklich wie die Allerletzten in so einem Haus. Oder sie wissen ja, wir zahlen das und wir wollen auch alles dafür. Und das muss schon vor über 20 Jahren so gewesen sein, weil der Andrea Badrute ist schon 20 Jahre tot. Das war einer von diesen vielen Hoteliers von diesem Haus. Und man hat in seinem Nachlass so Haufen handgeschriebene Rechnungen gefunden und hat entdeckt, dass da immer wieder gestanden ist, 15% Ansteuer. Und damals hat man ihn ja dort noch gefragt, was denn das eigentlich für eine Ansteuer soll bedeuten. Und er muss gesagt haben, das ist die Arschlochsteuer. Die Tager denen drauf, die sich nicht benehmen können und wirklich... Es habe noch nie jemanden gefragt, was das überhaupt bedeutet.
Das Buch, das du jetzt gerade schaffst, das spielt auf dem Seelisberg. Warum Seelisberg?
Also gut, das ist so eine Herzenssache. Das ist ein kleiner Ort in der Nähe von mir. Wenn ich dort auf dem Balkon rausgestanden bin, konnte ich auf die Mieten schauen. Auf einen Schweizer Talkessel, wo ich daheim bin. Ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt. Und es ist ein schöner Kontrapunkt jetzt zum Beispiel eben zu St. Moritz, wo sich reich und schön begegnet. Und ja, ich habe es wirklich geliebt dort
oben. Und man muss sagen, es hat einen eigenen Flugplatz dort oben.
Also ich glaube, Flüge tun nicht mehr so viel dort oben. Früher war das ja bekannt, dass die Yogis dort oben ihr Zentrum hatten, in diesem schönen Palast, der jetzt zu einem Hotel umfunktioniert wird in den nächsten vielen Jahren. Und ja, die haben so meditiert, dass die nachher fliegen konnten.
Ja, genau.
Das wäre
natürlich. Also auf YouTube gibt es ja wunderbare Filme, die zeigen, wie die Jünger vom Guru Maharishi Mahesh Yogi versuchen im Schneidersitz abzuheben. Ich sage nur grosses Kino, ganz grosses Kino. Du, eigentlich müsste ja in deinem neuen Roman dann auch so ein Fliegender oder mindestens ein Fluglehrer eine Rolle spielen.
Sollte eigentlich schon haben, weil Otto Odermatt, ich meine, ich mache ja viel das Wortspiel, dass meine Hauptfigur, eben die heißt Karin Kaufmann oder so, oder? Und durch das Hotel durchgeführt hat mich der Otto Odermatt.
Ja, nein, aber der heisst wirklich
der
so.
Ist selber
der wirklich heisst wirklich dort. Otto Odermatt. Das ist keine Erfindung von dir.
Ja, der heisst jetzt nur so. Also der macht jetzt noch die Oberführung. Und der hat wirklich Leute ausgebildet, die nachher Fluglehrer gewesen sind. Ja. Genau, und wenn man jetzt einfach so unangemeldet in den Tempel da reintrampen will, dann trifft man irgendwann auf ihn und er macht gerne Führungen durchs ganze Haus und zeigt, was noch da ist und auf welchem Stuhl der mal gesessen ist. Und
hey, geschwoben ist. Geschwoben ist. Die sind ja nicht gesessen, die sind ja geschwoben.
Von Flügen redet eigentlich, glaube ich, niemand mehr.
Du bist ja nicht nur Schriftstellerin, du bist auch noch Social Media Managerin von einem Buchverlag. Und du hast echte Follower.
Menschliche, ja genau, ja. Real Follower. Ja, es gibt einfach wirklich Leute, die reisen hinter meinen Büchern her und das sind eigentlich immer mehr. Was ja auch zur Folge hat, dass zum Beispiel eben St. Moritz gefunden haben, ja, die kann jetzt gratis in das Hotel gewonnen, weil da können wir den Haufen hinterher auch einmal schauen. Und also am besten hat man es gesehen auf dem Urmiberg, wo ich Gipfeltreffen geschrieben habe. Da hat sich der Umsatz in diesem Lokal fast verdoppelt. Aber gut, vielleicht war der vorher natürlich schon sehr mager, der Umsatz. Und dann bin ich ja eigentlich im Zug heimgekommen. Dort habe ich aber gerade einen Altersheimer-Roman geschrieben, 2018. Und im Zug ist mir ein Ehepaar begegnet, das gesagt hat, oh, wir gehen überall hin, wo sie ihre Romane schreiben. Wir waren schon auf dem Stoss und Zar Rosa. Und wo gehen wir das nächste Jahr hin? Und das war ein bisschen lustig, wie so alt haben sie noch gar nicht ausgesehen. Aber ich musste ihnen dann verkünden, sie müssen ins Altersheim.
Du, gibt es etwas, wo du würdest sagen, wenn du dann eines Tages einen Löffel abgibst, wo du würdest sagen, ah, das habe ich jetzt wirklich vergeigt.
Gell, wenn du so ein Buch schreibst, Löffelliste, alle frage ich, was ist auf deiner Löffelliste? Und das hat sich eigentlich schon sehr verändert, seit ich das Buch geschrieben habe, weil ich bis jetzt immer gemeint habe, man müsste die unbedingt abgearbeitet haben, bis man stirbt. Aber eigentlich, wenn man stirbt, ist ja auch wurscht, ob dort noch etwas draufsteht oder nicht. Aber wenn man mir würde sagen, was tut dir am meisten leid, wenn du jetzt heute müsstest sterben, was würdest du am meisten bedauern? Dann muss ich echt sagen, ist einer von diesen Punkten oder ein wichtiger, dass ich so viel Lebensenergie auf den Kampf gegen mein Gewicht eigentlich investiert habe. Mit so wenig Erfolg. Dass ich mich, wenn ich zurückerinnere an das Fest oder das, und dass ich immer wieder im Kopf habe, ja, das wollte ich auch nicht essen und so. Oder? Klar, vielleicht, wenn ich nie versucht habe, abzunehmen, dann wäre ich vielleicht jetzt 150 Kilo schwer. Ich weiß ja nicht. Aber vielleicht auch nicht. Das ist die grosse Frage.
Aber gell, es ist ja nicht unbedingt gesundheitsfördernd, wenn man Übergewicht hat.
Ja, eben.
Ist es dir dann egal?
Nein, das ist doch nie, soll mir doch nie jemand erzählen, es sei ihm egal. Gut, ich überlege mir jetzt nicht so viel, dass das ein gesundheitliches Risiko ist oder so. Aber optisch, ich meine, ich stehe ja so viel auf der Bühne und das würde einem sicher viel leichter fallen, wenn man so Kleidergrösse 36 hat. Also, da bin ich jetzt überzeugt. Mhm.
Ja, aber komm, jetzt mit deinem 38 bist du also immer noch dabei.
Genau.
Also 38,5.
So ist es.
Du, wieso machst du jetzt Sport oder mindestens Wandern? Da hast du ja ein Buch geschrieben, Wandern.
«Wandern ist doof» ist ja mein allergrösster Bucherfolg. Und der ist ja eigentlich nur entstanden, weil ich abnehmen wollte, einmal mehr. Und irgendwie das Gefühl hatte, Scheiße, ich habe ja alles schon gemacht. Ich habe ja wirklich, was soll ich denn noch ausprobieren? Es fehlt einfach im Kopf, also brauche ich irgendein Mentaltraining. Und ich bin auf Morschach zu einer Mentaltrainerin gegangen. Und die hat sehr viel gekostet. Ich habe ja schon ein bisschen recht müssen, 3 Monate vorauszahlen. Und der erste Sitzung, da sagt sie mir, ja, sie möchte sich mehr bewegen. Und mir ist schon klar gewesen, ich meine, ja, das weiß ja jeder, also für das müsste ich ja keine Mentaltrainerin haben. Aber sie hat gesagt, man kann sich das antrainieren. Und das war so gewesen, dass sie gesagt hat, ich müsste 3 Monate lang jeden Tag mindestens eine halbe Stunde mich bewegen. Und weil ich dann so viel zahlt habe, habe ich das ja auch gemacht. Ich bin wirklich jeden Tag eine halbe Stunde laufen bei Wind und Wetter, leise vor mich hin schimpfend. Zuerst so ein bisschen ums Haus herum, es war ja dann gleich langweilig, es war ein kleines Haus. Und dann halt ein bisschen grössere Runden. Und weil ich in so einem Talkessel gewohnt habe, irgendwann bist du automatisch, hast müssen, wenn du ein bisschen weiter gegangen bist, den Berg drauf. Und ich habe in diesem Coaching eigentlich auch wirklich nichts abgenommen, aber ich sage immer zugenommen an Lebensfreude, weil die hat wirklich einen Wandervogel aus mir gemacht. Und dadurch ist dann ja eben auch das Wanderbuch entstanden. Weil ich meine, es ist schon, also so, eben wenn endlich mal ein bisschen in Bewegung geratest und vor allem draußen in der Natur, dann nimmst du schon alles ganz anders wahr. Auch die Jahreszeiten und alles empfindet man ja ganz, ganz anders. Das ist schon so. Aber klar, du musst immer noch mögen. Also von dem her möchte ich schon kein Kilo mehr zunehmen. Und nur noch eine andere Geschichte, die ich verdrängt habe und wo mir erst wieder in den Sinn kam, ist jetzt, wo ich wegen dir über das Thema noch mal nachgedacht habe. Also ich war viel leichter als jetzt. Und ich bin selbstständig geworden und ich habe mich angemeldet bei meiner Krankenkasse, nicht bei der Sanitas.
Das war eben schon ein Fehler.
Für eine Taggeldversicherung, schön alles ausgefüllt und so. Und dann kommt 3 Monate später, oder ja, vielleicht war es auch nur 1 Monat, ein Brief. Und ich denke, ah, okay, das ist jetzt Krankenkassenanmeldung. Und dann steht, dass sie mich ablehnen, weil ich zu dick sei. Und ich war so schockiert, weil dort habe ich wirklich mit Stolz mein Gewicht eingetragen. Ich habe gerade wunderbar abgenommen und alles. Und ich habe dann völlig schockiert angerufen und gesagt, also ehrlich, wie schlank müsste ich denn sein, dass sie mich übernehmen würde? Und dann ist es, glaube ich, um 2 Kilo gegangen oder um 1,5. Also wenn ich es gewusst hätte, hätte ich einfach beschissen. Aber gut, so ist es. Und das habe ich schon noch speziell gefunden. Und seither lebe ich jetzt halt ohne Taggeldversicherung, aber kann man auch.
Blanca im Boden. Blau.
Wenn Sie mögen, was Sie hörten, abonnieren Sie uns und bewerten Sie uns. Und empfehlen Sie uns fleißig weiter. Ja, und den Bestseller Sanitas Health Forecast, den gibt's überall dort, wo es gute Bücher gibt.